Robert, der lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, also seit er ein Baby ist. Am Wochenende soll er plötzlich abgeschoben werden. Nach Serbien, wo seine Eltern ursprünglich herkommen.
Sehr viele Leute im Flüchtlingsrat hatten schlaflose Nächte tatsächlich.
Das sagt Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Er und seine KollegInnen haben alles versucht, um diese Abschiebung zu stoppen.
Wir haben uns permanent bemüht in Anträgen, haben permanent die Updates verfolgt um Robert.
Dass Menschen, die jahrzehntelang in Deutschland leben, plötzlich abgeschoben werden sollen, das passiert immer wieder.
Also in der Wissenschaft gibt es da einen Begriff, der nennt sich Deportability. Mhm. Also überhaupt die Möglichkeit der Behörden, Zugriff zu bekommen. Und das sind eben vor allem Personen, leider Gottes, die sehr gut integriert sind, die eine Wohnadresse haben, die täglich zur Arbeit gehen.
Das sagt Migrationsforscherin Birgit Glorius. Wir fragen uns heute, wie kann das sein? Warum soll jemand wie Robert nach über 30 Jahren gehen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In diesem Podcast suchen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das quasi für euch aus. Wir sprechen mit Menschen, die es ganz persönlich betrifft und liefern euch auch immer die Hintergründe dazu. Und wie Robert auf einmal in Abschiebehaft gelandet ist, das kam so. Es ist Freitag, der 12. Juli 2024. Robert hat einen Termin bei der Ausländerbehörde in Chemnitz. Als mentalen Support hat er Coretta Storz dabei, die ist Vorsitzende bei den Chemnitzer Grünen. Und sie schildert uns, wie sie das am Freitag erlebt hat.
Wir sind ganz gut gelaunt, das passt auch zu Robert, also noch scherzend in die Ausländerbehörde hineingelaufen.
Robert ist staatenlos, hatte nie offizielle Dokumente. Jetzt hat er endlich eine Geburtsurkunde aus den Niederlanden. Da ist er nämlich geboren, als seine Eltern als verfolgte Romnia auf der Flucht waren.
Und er hatte jetzt diese Geburtsurkunde mit einer Krone drauf, weil es eben eine niederländische Geburtsurkunde war. Und wir haben noch gescherzt, ob er jetzt adelig ist und so. Also sehr gut gelaunt da hineingelaufen.
Sie kommen richtig schnell dran.
Da hieß es ja, wir passen ja heute nur was an Ihren Papieren an. Nehmen Sie doch bitte noch mal kurz Platz.
Also noch mal zurück in den Warteraum. Da müssen Sie wieder nur kurz warten, werden dann wieder aufgerufen.
Und als wir dann wieder in das Amtszimmer hineingegangen sind, kamen dann hinter uns zwei Polizisten und sagten, dass sie Robert jetzt mit in Abschiebehaft nehmen nach Dresden.
Robert und seine Begleiterin trifft das komplett unvorbereitet. Eigentlich wollte Robert nach 30 Jahren doch nur endlich seine Identität klären. Mit der Geburtsurkunde mit dem Krönchen drauf.
Also ich habe probiert nachzufragen, also was ist jetzt los, warum? Ne? Also sozusagen so erstmal die Situation zu verstehen.
Robert bleibt nach Aussage von Coretta Storz ganz ruhig, bittet darum, seinen Anwalt anrufen zu dürfen. Aber das verweigern die Polizisten ihm. Seine Begleiterin wird weggeschickt.
Und wie ich von Robert am Telefon erfahren hatte, wurde er auch tatsächlich in Handschellen abgeführt. Das habe ich dann nicht mehr gesehen, weil ich wurde dann vom Sicherheitsdienst gebeten zu gehen.
Robert kommt in Abschiebehaft. Am Montag soll er von Frankfurt aus nach Serbien ausgeflogen werden. In ein Land, in dem er noch nie war. Doch seine Abschiebung wird in letzter Sekunde vom sächsischen Innenminister gestoppt. Und um das alles zu verstehen, muss man noch mehr zur Geschichte von Robert wissen. Celine Wegert aus dem Unboxing-News-Team fasst das nochmal für uns zusammen. Celine, wie ist Robert überhaupt nach Deutschland gekommen?
Also seine Eltern, die sind Anfang der 90er vor dem Jugoslawienkrieg geflohen. Erstmal ging es da für die in die Niederlande. Da wurde dann auch Robert geboren und mit 8 Monaten ist er dann nach Deutschland gekommen und ist auch hier groß geworden. Mhm. Und Robert hat in Chemnitz seinen Schulabschluss gemacht und auch eine Ausbildung. Und er engagiert sich auch politisch bei den Grünen. Und der Sächsische Flüchtlingsrat sagt, dass Robert auch mehrere Jobs angeboten bekommen hat. Die durfte er aber bis heute nicht machen, nicht annehmen, weil Robert hat keine Arbeitserlaubnis.
Und das hat was mit seiner Identität und seinem Aufenthaltsstatus hier zu tun, ne?
Ja, genau. Robert ist nämlich staatenlos. Das klingt erstmal kompliziert, heißt aber, kein Land hat gesagt, Robert ist unser Staatsbürger. Mhm. Also das heutige Serbien, das Geburtsland seiner Eltern nicht, die Niederlande nicht und eben auch Deutschland nicht. Und weil er seine Identität damit ganz lange nicht beweisen konnte, hat er sein ganzes Leben lang nur eine Duldung in Deutschland. Das heißt, er muss eigentlich ständig Angst haben, bald abgeschoben zu werden, darf nicht arbeiten und zum Beispiel auch nicht frei reisen. Das hat uns Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat berichtet. Der hat sich ja mit um Roberts Fall gekümmert.
Robert durfte zum Schluss nicht den Landkreis Chemnitz verlassen, obwohl er hier seit 30 Jahren lebt. Das ist Wahnsinn. Das kann man nicht anders bezeichnen.
Ja, und Um einen Aufenthaltstitel zu bekommen oder auch zum Beispiel die Arbeitserlaubnis, da musste Robert erstmal seine Identität klären. Robert und der Sächsische Flüchtlingsrat, die haben dann nach jahrelangen Gesprächen mit den Behörden dieses Jahr endlich eine Geburtsurkunde bekommen von den Niederlanden. Und dann ist die ganze Situation aber gekippt.
Was dann genau in der Ausländerbehörde passiert ist, haben wir ja schon gehört. Robert wollte seine Geburtsurkunde einreichen, um dann endlich auch arbeiten zu dürfen.
Genau, und mit diesem Identitätsnachweis, mit dem konnte die Ausländerbehörde jetzt aber auch sagen, okay, wir schieben Robert ab. Denn so einen Nachweis, den braucht es nämlich für eine Abschiebung. Und das findet Dave vom Flüchtlingsrat so richtig absurd.
Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt bei ganz vielen Menschen, die täglich, wöchentlich zur Ausländerbehörde müssen, dort Termine wahrnehmen müssen, dass man einerseits von ihnen fordert, dass sie mitwirken, um dann hier quasi anzukommen. Also man begründet das immer damit, ja dann geben wir euch eine Arbeitsgenehmigung, ja dann könnt ihr hier wirklich alles aufbauen, bitte seid aber bloß ehrlich zu uns. Dass aber zeitgleich, wenn Menschen ihre Identität geklärt haben, dass dann die Behörden gar nicht daran interessiert sind, die Menschen hier ankommen zu lassen.
Naja, den Eindruck hat Dave jedenfalls. Und als dann klar war, Robert soll jetzt nach Serbien abgeschoben werden, da hat Dave eine Petition gestartet. Stand jetzt hat die knapp 30.000 Unterschriften. Und dann, so richtig last minute, Robert schon am Flughafen, da schaltet sich dann Montag der sächsische Innenminister ein und stoppt die Abschiebung. Und das Ganze wird jetzt gerade nochmal geprüft.
In verschiedenen Medienberichten steht ja auch, dass Robert sich mal strafbar gemacht hat und deswegen jetzt abgeschoben werden soll. Was ist da dran? Kannst du das kurz nochmal einordnen?
Genau, also Robert hat vor ein paar Jahren mehrere Monate in U-Haft gesessen und hat dann 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Dave sagt dazu, er habe Betäubungsmittel besessen und damit auch gehandelt.
Ein großer Fehler, den bereut er mit am meisten. Das hat ihm auch aufenthaltsrechtlich alles versaut.
Ja, und ohne Vorstrafe hätte Robert wahrscheinlich ganz gute Chancen auf eine Aufenthaltserlaubnis gehabt, glaubt Dave jedenfalls. Es gab vor 1,5 Jahren nämlich eine Gesetzesänderung im Aufenthaltsrecht. Ja, und durch die wäre Robert vielleicht endlich mal weg von der Duldung gekommen.
Dieser Fall von Robert, das ist kein Einzelfall. Birgit Glorius ist Professorin für Humangeografie an der TU Chemnitz. Sie forscht zu den Themen Migration und Flucht. Ich habe sie gefragt, wie kann das sein, dass Menschen, die jahrzehntelang in Deutschland leben, die auch gut integriert sind, plötzlich abgeschoben werden sollen? Vielleicht eben sogar in ein Land, in dem sie noch nie waren.
Das kann dann passieren, wenn die Personen zunächst mal hier in Deutschland keinen Aufenthaltsstatus haben. Und dieser fehlende Aufenthaltsstatus ist ja in dem jetzt besprochenen Fall verbunden mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit. Und diese Verbindung bewirkt dann, dass man sich auf keinerlei Schutzmöglichkeiten berufen kann.
Das heißt, da spielen dann verschiedene Faktoren eine Rolle. Aber insgesamt ist es schon so, dass Menschen, die dann eben nach vielen, vielen Jahren in Deutschland plötzlich abgeschoben werden, eigentlich immer nur geduldet waren.
Ja, im Grunde ist es meistens so, dass Personen geduldet waren, dass sie also zuvor keinen Aufenthaltsstatus hatten. Und es gibt ja auch bei Personen mit Duldung ganz unterschiedliche Duldungsstatus. Zum Beispiel gibt es ja die Ausbildungsduldung, mit der man ja eine gewisse Sicherheit hat während der Zeit der Ausbildung und einer Zeit der beruflichen Anfangsqualifizierung danach eben geschützt zu sein. Also trotz dieser Duldung, was ja eigentlich gar kein Aufenthaltstitel ist, eben von Abschiebung geschützt zu sein. Grundlage dafür ist aber, dass man seine Identität vorher klärt. Also das sind immer verschiedene Stufen, die man praktisch überwinden muss, damit man etwas mehr Sicherheit in Deutschland hat. Und was jetzt Robert A. betrifft, ist ja eigentlich das für mich Skandalöse, dass er ja gerade dabei war, die von den Behörden eingeforderte Identitätsklärung zu vollziehen. Und in dem Akt, diese Identitätsklärung zu vollziehen, hat er sich im Grunde selbst dieser Abschiebung ausgeliefert.
Das sagt ja auch der Sächsische Flüchtlingsrat, dass das so absurd ist, dass Menschen, die mitwirken, ihre Identität nach Jahren endlich zu klären, dass die in diesem Zuge, weil die Behörden dann sagen, ah ja, jetzt haben wir ja hier die Geburtsurkunde, den Ausweis, dann können wir ja abschieben, dass sie das dann wirklich nutzen, um die Person dann abzuschieben.
Ja, genau. Wir hören das immer wieder von Fällen, wo Personen auf Ausländerbehörden festgenommen wurden, dass das dann wirklich häufig junge Leute waren, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen, eben zum Beispiel in der Ausbildungsduldung, die dann zu Ende geht oder die eben wegen der Klärung jetzt eines weiteren Aufenthaltstitels in der Ausländerbehörde vorsprechen, die also eigentlich eingebunden sind in Deutschland, einem ganz normalen Leben nachgehen. Und das sind eben genau die Leute, die man auch deportieren kann. Also in der Wissenschaft gibt es da einen Begriff, der nennt sich Deportability, also die Möglichkeit der Behörden, Zugriff zu bekommen. Und das sind eben vor allem Personen, leider Gottes, die sehr gut integriert sind, die eine Wohnadresse haben, die täglich zur Arbeit gehen, von denen man alles Mögliche weiß, während die Menschen, die eben untertauchen, die kann man dann eben nicht abschieben. Und von daher konzentriert sich dann auch staatliches Handeln, wenn es eben auch einen gewissen, stark geäußerten politischen Willen gibt, die Abschiebezahlen zu erhöhen, konzentrieren sich dann zunächst mal auf die Personen, die eben deportable sind.
Und da scheint es aber ja wirklich große Unterschiede zu geben, ne? Sonst würde man das ja viel, viel häufiger sicherlich auch von solchen Fällen noch aus ganz Deutschland hören, dass es dann schon sehr individuell auch auf einer Ausländerbehörde in einem bestimmten Stadt, Landkreis, Bundesland so ist, dass dann einzelne SachbearbeiterInnen da sitzen und die dann sagen, ja okay, dann schieben wir den jetzt ab, dass das dann auch eine sehr nach eigenem Ermessen gemacht wird. So wirkt es jedenfalls nach außen.
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, hinter die Kulissen der Ausländerbehörden zu blicken. Es gibt auch bis heute noch wenig Forschung dazu. Und zudem ist es auch schwierig, diese individuellen Sachverhalte zu vergleichen. Also es ist ja wirklich, jedes Schicksal hat seine Eigenheiten. Und an vielen Stellen in so einer individuellen Biografie ist hier auch behördliches Ermessen angesetzt. Und was man aber schon auch aus der Forschung ableiten kann, ist, dass es durchaus ja bestimmte Kulturen auch gibt, wie eng oder wie weit man das eigene Ermessen ausübt. Und näherungsweise kann man das schon sehen, wenn man sich zum Beispiel mal ansieht, wie viele Anträge auf die Erteilung einer Ausbildungsduldung in den verschiedenen Behördenbereichen angenommen werden und wie viele dann auch bewilligt werden. Und da ist schon ein gewisser Gap auch von Behörde zu Behörde, von Bundesland zu Bundesland. Und dieses Gap kann jetzt nicht wirklich mit diesen individuellen Unterschieden der Anträge erklärt werden. Also das liegt schon daran, ob man jetzt auch dieses Thema, jemanden eine Sicherheit zu geben für die Durchführung einer Ausbildung, ob man das auch sich selbst auf die eigene Fahne schreibt und selbst sein Handeln danach ausrichtet und Behörden auch anweist, das zu tun. Oder ob man da eher restriktiv, defensiv vorsichtig damit umgeht.
Jetzt gab es im Mai ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Menschen wie Robert A. zum Beispiel als faktische Inländer ja bezeichnet und auch ihr Recht auf Aufenthalt stärkt. Spielt das hier keine Rolle? Oder, also, weil man fragt sich ja so, okay, faktischer Inländer, was bedeutet das und hätte das nicht irgendwie mehr berücksichtigt werden müssen?
Ja, das kann ja möglicherweise jetzt auch nochmal geprüft werden. Ich meine, diese Abschiebung ist ja meines Wissens erstmal gestoppt. Ja. Und der Fall ist vor der Härtefallkommission des Freistaates Sachsen, wo nochmal alle individuellen Parameter geprüft werden müssen. Rechtlich bedeutet dieser Begriff des faktischen Inländers, dass jemand durch seine gesamte biografische Sozialisation bewiesen hat, dass er mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wie ein Inländer zu behandeln ist. Also wenn jemand, wie in diesem Fall, in Deutschland aufgewachsen wurde, fließend Deutsch spricht, keine andere Sprache spricht, in Deutschland Schulabschluss gemacht hat, in Deutschland eine Ausbildung gemacht hat, dann ist das faktisch ein Inländer. Weil es gibt keine logische Alternative dazu.
Und das wird sich dann, wenn sich die Härtefallkommission wirklich damit befasst, müsste sie sich das eben dann sicherlich auch nochmal genauer anschauen, ob das nicht hier vielleicht auch gilt.
Ja, unter anderem. Wie gesagt, das ist eine Würdigung der Gesamtbiografie, die hier vorgenommen werden muss. Unter anderem gehört ja dazu auch zu würdigen, welche Lebensperspektiven diese Person nach der Abschiebung vor sich hat. Und wenn man sich das vorstellt, dass jemand jetzt, der einer ethnischen Minderheit, die sehr stark diskriminiert wird in Serbien, nach Serbien abgeschoben wird, ein Land, in dem er persönlich eigentlich keinerlei Wurzeln hat, an die er andocken kann, denn dessen Sprache er nicht spricht, dann sind eigentlich diese Chancen dort, ein Leben aufzubauen, relativ minimal.
Sehen Sie insgesamt da bei dem ganzen Thema Gesetzeslücken oder auch Missstände, die eigentlich irgendwie geändert werden müssten?
Schwer zu beantworten. Wir haben ja ein Recht, das ja auf sehr lange währenden Grundlagen beruht. Und dieses Recht muss angewandt werden. Also es ist dann eher die Anwendung, die Implementierung und auch die Ermessensspielräume, die in der Anwendung von Recht auch in den einzelnen Behörden vorliegen, was man sich genauer ansehen sollte. Mhm. Und da ist es auch forschungsseitig schwierig, das zu objektivieren, aber es werden diese Ermessensspielräume unterschiedlich ausgeübt innerhalb Deutschlands von Behörde zu Behörde, von Bundesland zu Bundesland. Das heißt, wir sprechen hier jetzt weniger über Spielräume in den gesetzlichen Vorgaben, sondern eher über Spielräume, die naturgegeben da sind und die genutzt werden oder nicht genutzt werden, je nachdem, wie der politische Wind gerade weht.
Die Ausländerbehörde in Chemnitz, die Robert abschieben will, ist übrigens auch die, die letztes Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat, als die Familie des vietnamesischen Pham Phi Son ausreisen sollte. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fall. Auch da gab es massive Proteste. Céline Wegert aus dem Unboxing News Team ist jetzt nochmal zurück. Wie geht's Robert nach dieser erstmal gestoppten Abschiebung denn jetzt?
Also gerade ist Robert zurück in Chemnitz. Dave hat mit ihm gesprochen und sagt, Robert, der braucht jetzt halt einfach erstmal Zeit, das alles zu verarbeiten.
Er hat nicht damit gerechnet, dass sich so viele Menschen jemals für sein Schicksal interessieren, ist da sehr gerührt. Was er aber auch berichtet hat, ist, dass er sehr verstört ist durch die letzten Tage der Haft. Gerade gestern im Flughafen in Frankfurt hat er sehr, sehr viele Romja gesehen, die in den Sammelcharter dann gesteckt wurden, um nach Serbien, Nordmazedonien abgeschoben zu werden. Er hat davon berichtet, dass dort kleine Kinder mit Familien standen, die kleinen Kinder sich noch gefreut haben, weil sie wahrscheinlich, er hat das umschrieben, dass sie wahrscheinlich dachten, die gehen in Urlaub und dass ihn das sehr beschäftigt.
Ja, und dazu kommt ja auch, nur weil Robert jetzt erstmal zurück in Chemnitz ist, ist diese Abschiebesorge ja nicht einfach vom Tisch. Das kann ja trotzdem jederzeit passieren.
Wie soll's denn da jetzt weitergehen?
Also Roberts Anwalt und eben auch der Sächsische Flüchtlingsrat, die versuchen jetzt mit verschiedenen Anträgen erstmal zu verhindern, dass er abgeschoben wird. Und außerdem will Dave weiter dranbleiben, dass Robert vielleicht doch irgendwann mal arbeiten darf.
Alles, was wir uns eigentlich wünschen, das haben wir uns auch vor der Abschiebung gewünscht, ist eine Arbeitsgenehmigung, weil dann könnte Robert nach Leipzig ziehen und könnte auch dort den Zuständigkeitsbereich von der Ausländerbehörde wechseln. Und hat vielleicht dort auch nochmal eine andere Chance, dass Menschen, die sein Schicksal nachvollziehen können, so wie das jetzt Tausende mit in der Petition getan haben, dass vielleicht auch eine andere Behörde in seinem Schicksal endlich einen Aufenthalt ausstellt.
Das war Unboxing News für heute. Teilt die Folge gern, wenn ihr denkt, noch mehr Menschen sollten sie hören. Und wir freuen uns natürlich auch über ein paar Sterne. Das Team von heute sind Clara Neubert, Céline Wegert, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.